Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Ein ganz herzliches Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Reteach, einer Lernplattform für den Mittelstand. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende. Es war für uns ein unglaublich spannendes Jahr, einmal für die Podcast-Reihe, zum anderen aber auch für unsere Firma, unser Unternehmen Reteach. Wir haben unglaublich spannende Kunden gewinnen können, sind wahnsinnig gewachsen. Und warum sage ich das? Ich sage das ein bisschen als Erklärung dafür, dass die Frequenz, in der ich hier diesen Podcast habe produzieren können, darunter doch sehr gelitten hat. In den letzten Monaten war extrem viel zu tun. Es gab leider nicht genug Zeit für den Podcast. Ich gelobe Besserung und hoffe, dass wir in 2023 wieder in einen etwas besseren Rhythmus reinkommen. Gleichzeitig freue ich mich auch immer über interessante Gesprächspartner. Also wer mal einen Tipp hat, einfach mich auf LinkedIn kontaktieren. Man darf sich auch selbst vorschlagen. Wichtig ist einfach, dass es gute Inhalte sind. Ja, und gute Inhalte haben wir jetzt in jedem Fall in dieser letzten Aufnahme des Jahres. Wir haben uns nämlich mal ein ganz neues Thema rausgesucht, und zwar das Thema Skills. Das hat uns natürlich im Kontext von Lernen schon immer beschäftigt, Skillmanagement, Talentmanagement. Und wir haben heute zu Gast den Hans Aderholt. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Cobrainer. Cobrainer ist nach unserem Verständnis immer eine Skill-Management-Plattform. Aber auf der Webseite heißt es eine People-Growth-Plattform. Den Unterschied werden wir jetzt gleich im Podcast erfahren. Und ich danke euch an dieser Stelle ganz herzlich, dass ihr dieses Jahr bei uns reingehört habt in den Podcast, und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dann auch im Jahr 2023 wieder begegnen, ihr als Hörer. Und wünsche jetzt sehr viel Spaß mit der Podcast-Aufnahme, mit dem Gespräch zum Thema Skills, und verabschiede mich. Grüß dich, Hans. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast für unser Podcast. Wo treffen wir dich eigentlich an? Vielleicht kannst du das mit einer ganz kurzen Intro verbinden.
Hallo Andreas, ich freue mich super, heute dabei zu sein. Ich sitze heute im sehr kalten München. Unser Büro ist ziemlich im Zentrum der Stadt. Genau, und wer bin ich? Ich bin Hans Aderholt, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Cobrainer. Wir sind ein junges Unternehmen mit circa 60 Mitarbeitern, und wir beschäftigen ganz viel mit dem Thema persönliches Wachstum, welche Skills brauche ich, wie kann ich heutzutage meinen Karrierepfad im Unternehmen transparent sichtbar machen, wie kann ich den managen, und wir haben dazu eine Software gebaut. Ja, und ich darf das ganze Thema leiten seit ein paar Jahren jetzt, und ich freue mich super aufs Gespräch.
Und du hast vor allem ein super Mikro vor dir stehen, das können unsere Hörer jetzt nicht sehen, aber das sieht mega professionell aus. Ja, Karrierefahrt. Gib uns doch vielleicht mal so einen kleinen Einblick. Nehmen wir ruhig mal die Perspektive einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters. Welche Perspektive hat ein normaler Mitarbeiter eigentlich auf seinen Karrierefahrt?
Ja, das ist eben genau das Thema, was uns beschäftigt. Und wir machen sogar noch spezifischer. Der unternehmensinterne Karrierepfad ist den Mitarbeitern von großen Unternehmen, aber auch von Mittelständlern heutzutage wirklich nicht mehr transparent. Ganz wichtig auch in der heutigen Transformation. Wir haben jetzt in den letzten paar Jahren ganz viele große Umbrüche erlebt, und das hat für die Unternehmen neue Geschäftsmodelle bedeutet, große personalstrukturelle Änderungen, und alle Mitarbeiter machen sich Gedanken, wie entwickelt sich eigentlich meine Karriere in meinem Unternehmen? Und die Krux, die wir sehen, ist, die Mitarbeiter heutzutage haben viel mehr Transparenz außerhalb, weil sie von Headhuntern, weil sie auf LinkedIn ganz viel angesprochen werden oder dort sehen. Aber im Unternehmen, das persönliche Wachstum, das Karrierewachstum, da eine Transparenz reinzubekommen, das fällt vielen Mitarbeitern schwer, beziehungsweise auch den Unternehmen selber schwer, weil es einfach ein wahnsinniger Aufwand ist, die Leute zu entwickeln und die Leute daran zu begleiten. Und wir glauben, das muss man augmentieren, sprich, das muss man unterstützen mit Software. Und das geht heutzutage mit einer KI-basierten Software, die hochpersonalisiert und hochkontextuell, und was kontextuell bedeutet, kann ich gerne ein bisschen drauf eingehen, aber hochkontextuell für den einzelnen Mitarbeiter den Karrierepfad im Unternehmen heute, morgen, in den nächsten 2-3 Jahren viel transparenter macht. Und ja, also wirklich, wir sehen das von bis, also wirklich von Retail bis hin zu den Advanced Manufacturing, sprich hochspezialisierten Maschinenbauern, dass da ein wahnsinniges Bedürfnis ist, die Mitarbeiter im internen Karrierepfad besser abzuholen.
Wie lässt sich denn das jetzt, bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Perspektive des Mitarbeiters, bevor wir dann auf den Arbeitgeber kommen. Wie sieht denn so ein idealtypisches Szenario aus? Was ist eigentlich so das Wunschszenario, was ihr was das Leitbild für euch als Softwareanbieter ist?
Also das idealtypische Szenario für mich als Mitarbeiter ist, ich muss Vertrauen haben. Und ich muss Vertrauen haben in den Vorschlägen und den, in Anführungsstrichen, Karrierepfaden, die mir da aufgezeigt werden. Also, was meine ich mit Vertrauen? Ich sage jetzt mal, ich bin ein Ingenieur in einem Mittelstandsunternehmen, und dann sagt mir mein Vorgesetzter, beziehungsweise sagt mir irgendeine Software, hey, du musst jetzt Führungserfahrung sammeln. Ja, das ist Führungserfahrung, ist jetzt erstmal nicht so viel Kontext, das ist relativ generisch, ja, wir brauchen alle Führungserfahrung. Also da fange ich, wenn ich sowas als Mitarbeiter höre, habe ich entweder ein bisschen Zweifel, okay, ist das jetzt wirklich auf mich zugeschnitten, oder sucht das Unternehmen halt generell einfach mehr Führungskräfte und jetzt bin ich halt derjenige, oder ich sage, ja, hat das wirklich auch was mit meinen eigenen Interessen zu tun? Und wir glauben, Vertrauen schafft man dadurch, indem es hochkontextuelle Vorschläge gibt. Sprich, der Ingenieur sieht wirklich Technologien, die ihm vertraut sind und ihm oder ihr vertraut sind. Ganz, ganz spezifische Programmiertechnologien, elektrotechnische Protokolle, Werkzeuge oder Materialien, die dann als neue Technologie, als weitere Technologie sozusagen vorgeschlagen werden. Hey, das sind Technologien, das sind Skills, die du in deinem aktuellen Unternehmenskontext, aber eben auch in den Kontext der nächsten Tage, Wochen, Monate gebrauchen kannst, und wir begleiten dich mit Lernangeboten, mit Trainings, mit Coachings, diese Technologien für dich zu akquirieren, als Skill zu akquirieren. Und diese Skills sind auch relevant für uns als Unternehmen. Sprich, das Unternehmen muss den einzelnen Mitarbeiter hochspezifisch in den sozusagen Skillbedarfen abholen, dann sehe ich als Mitarbeiter, hey, das sind ja Skills, die wirklich in meinem Arbeitsalltag, die wirklich für mich eine Relevanz haben, weil ich schon gehört habe, da ist ein nächstes Projekt für mich anstehend, und dieses Skill ist wirklich relevant für mich. Und dann, ne, dann kommt man in einen Modus als Mitarbeiter, dass man dann auch für, ja, etwas weitergefasste Skills, dann eben auch für das Leadership Training oder das Kommunikationstraining, dann auch dafür offen ist, wenn man zuerst die persönliche Relevanz und sozusagen persönlich in den nächsten Skill Steps, nenne ich es jetzt mal, abgeholt wurde. Ist das einigermaßen verständlich?
Ja, das ist total verständlich. Und wir sind ja hier auch im Upskill-Podcast. Das heißt, es geht ja auch um Skills. Ja, nur nochmal der Nachfrage. Das heißt, Karrierepfad besteht dann auch zu nahezu 100% aus Skills. Das heißt, das Bezugsobjekt bei euch sind die Skills. Oder gibt es noch andere Bezugsobjekte, die jetzt für den Karrierepfad wichtig sind? Also ich könnte mir zum Beispiel ja vorstellen, dass es ja auch wichtig sein kann, eine Fluktuation abzubilden oder frei werdende Stellen abzubilden. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich mache mal ein fiktives Beispiel, ich bin in einer Abteilung und man weiß eben aus der Personalakte, dass der Abteilungsleiter, nennen wir ihn mal so, oder der Teamlead, eben zum Jahresende wechselt, in Ruhestand geht und so weiter. Ist das jetzt auch Teil des Karrierepfads oder geht es hier wirklich nur um das Matching von Skills?
Das ist eine gute Frage und die Frage muss man ein bisschen runterbrechen. Also wir sehen aktuell eine Transitionsphase. Und zwar eine Transitionsphase, wo viele Unternehmen noch, und ich benutze jetzt mal ein Wort, das du jetzt gerade nicht benutzt hast, aber das in dem Kontext relevant ist, nämlich das Job-Profile oder die Jobrolle. Also wir sehen viele Unternehmen, die sich jetzt ganz aktuell mit dem Thema Job-Profiles, Job-Architektur befassen. Und diese Job-Architektur, diese Job-Profile, diese Jobstruktur ein Stück weit neu aufsetzen. Aus dem Grund, dass sie merken, dass ihre aktuelle Jobrollen- oder Job-Profile-Struktur nicht mehr zeitgemäß ist. Einfach die Jobrollen haben sich geändert. Wir müssen das jetzt nochmal komplett neu aufsetzen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, hey, ich habe jetzt hier ein Job-Profile definiert und da sitzen 5 Mitarbeiter auf diesem Job-Profile. Einer wird gehen, das heißt, ich muss einen nachbesetzen. Das ist momentan schon in bei vielen Unternehmen ein großes Thema. Das heißt, ja, diese Art des Datenpunktes, sprich das Job-Profile, das bilden wir in unserer Software tatsächlich auch ab und da sehen wir, wir sehen eine Relevanz, sonst würden wir das nicht abbilden. Aber wir sehen auch viele Unternehmen, die jetzt sozusagen gleich den nächsten Sprung machen und die sagen, nee, die Job-Profiles, die sind sowieso nicht mehr, die sind so schnelllebig geworden. Das heißt, diese Struktur zu managen oder diese Struktur vorzugeben und dem Mitarbeiter da in diese Jobarchitektur reinzuzwängen, hat für uns gar keine Relevanz mehr. Wir müssen eine reine Skill Engine ansetzen oder einsetzen, wo es wirklich nur darum geht, die Skillbedarfe von den aktuellen offenen Projekten, ja auch von den aktuell offenen Vakanzen, aber dann eben auf den einzelnen Mitarbeiter zu matchen. Sprich, es wird nicht mehr so stark informiert von, hey, hier geht also Thema Succession Planning, hier fällt uns ein Mitarbeiter aus der Jobrolle X raus, sondern es geht wirklich von den aktuellen Vakanzen, von den aktuellen Jobs, die werden diese Skillbedarf informiert und dann aber auch eben an den sozusagen bestehenden Mitarbeiter direkt weitergegeben als, hey, das ist jetzt ein neues Skillbedarf des Unternehmens. Das heißt, jetzt war das eine ganz lange Antwort und ich muss mich ein bisschen zurückhalten, glaube ich, in der Länge meiner Antworten, aber es ist ein Jein auf deine Frage, nämlich die Jobrollen des Mitarbeiters spielen nicht mehr ganz so eine Relevanz, obwohl sich gerade viele damit beschäftigen, aber wir sehen, dass die dann auch bald wieder den nächsten Sprung machen werden, sondern die ganz aktuellen Bedarfe der Job Requisitions, sprich der Stellenausschreibungen und der Projekte, spielen eine höhere Relevanz und sind auch für den Mitarbeiter, für den Mitarbeiter im Unternehmensalltag oder im Arbeitsalltag einfach eine relevantere Information. Macht das Sinn?
Okay. Ja, das macht Sinn. Und am Ende ist es ja auch vielleicht aus Sicht des Arbeitgebers gar nicht mehr so wichtig, oder würde ich sagen, wie man es jetzt benennt, nicht? Ob es jetzt faktisch ja zum einen geht es um einen Soll-Ist-Abgleich, ja. Das heißt, der Soll, was braucht man, wird irgendwo abgeglichen mit dem, was habe ich und wie kann ich durch das Reskilling und Upskilling diese Lücke decken. Aber zum anderen, und das ist eigentlich das für mich spannende Thema, geht es ja eigentlich auch darum, das ist jetzt für mich so ein wichtiges Stichwort, eigentlich die Employee Retention zu fördern. Nicht? Das heißt, wie kann ich eigentlich als Arbeitgeber meine Mitarbeiter so gut fördern und auch fordern, dass sie im Job zufrieden sind, dass sie vorankommen, weil das ist ja für uns beide ein Gewinn, nicht sowohl für den Mitarbeiter, als auch für mich als Arbeitgeber, weil A, kann ich den Mitarbeiter halten und B, kann ich natürlich, wenn ich ihn sozusagen in seinen Potenzialen fördere, gewinne ich ja ohnehin, nicht? Weil er mir ja mit seinen zusätzlichen Kompetenzen dann eben auch eine Bereicherung ist für das Unternehmen, nicht? Und so hätte ich das jetzt auch verstanden, eigentlich den Karrierepfad, nicht? Aus Sicht des Arbeitnehmers, was muss ich tun, um meine Chancen hier zu nutzen? Und als Arbeitgeber, wie gebe ich da eigentlich ein, wie gebe ich Leitlinien, wie gebe ich Hilfestellung? Und das im Kontext einer Software. Ich habe so eine Software noch nie von Ihnen gesehen, muss ich jetzt gestehen. Stelle ich mir eben auch sehr, sehr komplex vor, weil es ja, auch wenn man das jetzt vielleicht durch künstliche Intelligenz unterfüttern kann, ja immer noch um allgemeine Kriterien gibt, nicht, die man in einer Skill-Datenbank ja irgendwo vorhalten muss. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so einen ersten Einblick geben, ohne dass wir jetzt zu technisch werden, wie eigentlich so eine Skill-Datenbank oder ob so eine Skill-Datenbank dann das Fundament ist und ob die eigentlich auch unternehmensspezifisch ist oder ob die auch unternehmensübergreifend ist.
Ja, ja, also ganz genau und es geht de facto immer um Retention. Also den Karrierepfad transparent zu machen, die Weiterentwicklung zu fördern, ist das Nummer eins Mittel, um den einzelnen Mitarbeiter zu binden. Und um das nochmal ein bisschen zu übersetzen, was ich gerade gesagt habe und auf dich einzugehen, genauso, also um den Mitarbeiter in dieser persönlichen Entwicklung zu catchen, zu überzeugen, sage ich mal, hilft es eben dem Unternehmen nicht, sozusagen diese eine Jobarchitektur zu definieren und dann habe ich den Senior Engineer für Production Operations oder wie auch immer und da stehen dann relativ generische Skills drin. Dieser Mitarbeiter, dieser Senior Engineer für Production Operations, der weiß viel besser, welche Skills er oder sie für seinen Job braucht. Und ich werde niemals die Granularität an Skills abdecken können, wenn ich die vorab in einem Jobprofil definiere. Vor allem auch, weil die Skills sich heutzutage sehr schnell ändern. Ja, es entstehen immer wieder neue Frameworks, neue Protokolle, neue Zertifizierungen, neue Regularien, die ich als Senior Production Operations Engineer einfach sehr gut kenne. Und das heißt, wenn ich mich dann anmelde und mit meinem Unternehmen diesen Dialog eingehe und sage, okay, ich habe jetzt das Standard Job Profile für Production Engineer und da steht irgendwie, wie gesagt, Leadership und keine Ahnung, Production Engineering drin, dann sage ich, ja, das weiß ich. Aber wenn ich jetzt sozusagen auf meinen Karrierepfad gehe und mit meinem Unternehmen in einen Dialog gehe, wo es dann wirklich heißt, hey, wir begleiten dich darin, jede Woche, jeden Monat die neuesten Skills in deinem Bereich zu kennen und auch für dich adaptieren zu können, um sozusagen diesen Karrierepfad gleich mal ein bisschen konkreter zu machen, nämlich einen Karrierepfad, der startet nämlich morgen oder nächste Woche oder diesen Monat. Und wir begleiten dich darin, wirklich die ganz spezifischen Skills aus deinem Bereich besser zu kennen und für dich adaptieren zu können. Und wir fördern dich sogar da drin. Das ist das, was so ein System machen will. Und deswegen ganz genau, wie du es gesagt hast, so eine Engine oder so ein System muss extrem industriespezifisch und auch unternehmensspezifisch sein. Das heißt, es muss zum einen die neuesten Skills aus dem Manufacturing, also aus dem Produktionsbereich und aus dem Engineering-Bereich und aus dem Softwareentwicklungsbereich und aus dem Warenwirtschafts- und Dispositionsbereich oder aus dem Logistikbereich. Das heißt, so eine Engine muss die Skills sehr granular kennen und eben auch die Unternehmenssprache reflektieren können, damit der einzelne Mitarbeiter sich darin wiederfindet und sagt, oh ja, mein Karrierepfad startet ja wirklich nächste Woche mit Skills, die wirklich für mein nächstes Projekt und meine nächste Aufgabe relevant sind. Und deswegen, also genauso funktioniert das. Und ja, und man, das funktioniert eben auch erst seit, ich würde jetzt mal sagen, einigen Jahren, dass Systeme das können. Ich glaube, gerade in den letzten Wochen hat auch in der breiten Bevölkerung noch mehr das Verständnis dafür zugenommen, dass es wirklich diese Systeme gibt. Gerade mit so Systemen jetzt Chat GTP, das vielen Leuten jetzt sozusagen auch KI noch mal ein bisschen zugänglicher gemacht hat. Diese Massendaten Analyse, das Modell zu trainieren, diese künstliche Intelligenz zu trainieren und dann sozusagen auf sehr spezifische Fragen sehr spezifische Informationen ausgeben zu können. Diese Systeme, die braucht es dafür und die gibt es jetzt seit einigen Jahren und genau daran arbeiten wir, dass der einzelne Ingenieur aus dem Produktionsbereich wirklich für seine nächste Aufgabe ganz konkrete nächste Skills aufgezeigt bekommt. Und ich glaube, so können wir diese Brücke schlagen, weil vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen allgemeiner zu fassen, diese persönliche Karriereentwicklung war in unserer Ansicht immer ein bisschen zu hypothetisch, weil sie für den einzelnen Mitarbeiter ein bisschen zu weit weg war. Das ist ein großer Karrieresprung, jetzt irgendwie Manager zu werden oder es ist ein, da über die Future Skills zu sprechen. Ich glaube, wir können mit solchen Systemen dem einzelnen Mitarbeiter viel klarer machen, hey, du upskillst jeden Tag, jede Woche. Und wenn wir das ein bisschen transparent machen, dann siehst du auch viel mehr, wie viel du eigentlich in deinem Job dich upskillst. Und dann machst du es auch noch proaktiver. Und deswegen, wir sehen das ja in den Nutzungen. Man erreicht einfach ganz andere Nutzungsraten, wenn man den Leuten klar macht, Karriereentwicklung ist nicht was, was sozusagen in Jahres- oder Jahrzehntenschritten vor sich geht, sondern Karriereentwicklung ist was, was Woche für Woche, Monat für Monat passiert.
Und welche Rolle spielt dabei das Umfeld des einzelnen Mitarbeiters? Also zum einen natürlich die Vorgesetzten, aber auch die Peers. Also, weil letztendlich ist ja dieses Upskilling ist ja auch ein Gemeinschaftswerk, nicht? Man lernt voneinander, Stichwort informelles Lernen. Es wird aber auch natürlich durch den Vorgesetzten natürlich gesteuert, ja? Welche Skills erwarte ich hier? In welche Richtung will ich das Team weiterentwickeln? Also wie fließen diese beiden Kanäle in das persönliche Skill-Profil, vielleicht der falsche Begriff, dann rein?
Wir sprechen auch mittlerweile gar nicht mehr so sehr von Skill-Profile, sondern eher von Growth-Profile, also von Wachstumsprofil. Und also deine Frage ist eine absolute Schlüsselfrage, weil das sind, also wenn wir zum Beispiel unser System einführen, ist sozusagen das Mittelmanagement, sprich die Teamleads, die Abteilungsleiter, das sind die kritischen Rollen, die wir überzeugen müssen. Was meine ich damit? Also dieses Upskillen, sprich neue Skills mir als Mitarbeiter aufzeigen für das konkrete nächste Projekt oder eine konkrete nächste Stelle im Unternehmen. Das bedeutet, dass ich als Mitarbeiter potenziell mein Team verlasse, weil ich zu einem anderen Projekt wechsle oder vielleicht in eine andere Abteilung wechsle. Das nennt man interne Mobilität oder Talentmobilität. Und diese Talentmobilität ist ein Riesenthema für Teamleiter, Führungskräfte, den einzelnen Mitarbeiter jetzt aus seinem Team gehen zu lassen, beziehungsweise sozusagen diesen Karriereschritt weg aus der aktuellen Abteilung zu besprechen. Weil die Führungskraft sagt erstmal, hey, ne, ich brauche diesen Mitarbeiter für meine Operations, sonst fällt mir alles zusammen. Also ich muss diesen Mitarbeiter dringend bei mir im Team halten, sonst bin ich nicht produktiv. Und was dann passiert ist, der Mitarbeiter, ja, der wird so ein bisschen behindert darin, über sozusagen die interne nächsten Schritte, das nächste Projekt, den nächsten Job, die nächste Aufgabe und die entsprechend Skills nachzudenken, sieht dann wiederum draußen diese Möglichkeiten, diese Chancen bei LinkedIn, bei Headhuntern in seiner Inbox und dann springt der Mitarbeiter eben raus aus dem Unternehmen. Und wir sehen uns wirklich in einer Position, wo wir die Führungskräfte überreden müssen, liebe Leute, ihr müsst in diesen Dialog mit den Mitarbeitern gehen, dass sie potenziell euer Team verlassen und sich anderweitig im Unternehmen weiterentwickeln, damit sie im Unternehmen bleiben. Und dann kommen sie auch potenziell wieder zurück. Das heißt, dieses Gehen lassen, den Mitarbeiter darin zu unterstützen und einen Dialog mit dem Mitarbeiter zu führen, hey, du kannst dich jetzt mal in eine ganz andere Abteilung entwickeln und folgende Skills brauchst du dafür oder in ein ganz anderes Projekt und folgende Skills brauchst du dafür. Dieser Dialog, den fordern die Mitarbeiter, den brauchen die Mitarbeiter und wenn man den nicht führt, dann hat man das große Risiko, dass der Mitarbeiter das Unternehmen ganz verlässt. Und deswegen, also wenn du von Umfeld sprichst, denke ich sofort an eben die Führungskräfte, die Abteilungsleiter, die Teamleiter, die sozusagen diesen etwas ungewöhnlichen Dialog eingehen müssen, den Mitarbeiter potenziell gehen zu lassen, sprich in eine andere Abteilung gehen zu lassen.
Ich überlege gerade so ein bisschen, also eure Software ist ja, deckt ja einen ganz wichtigen Teil ab, ist aber auch natürlich mit vielen anderen Softwarebereichen wahrscheinlich, muss verknüpft werden. Jetzt ist nicht allen unseren Hörern so bewusst, was eigentlich überhaupt im Bereich HR-Software sozusagen sich gerade entwickelt. Vielleicht versuchen wir da mal so einen kleinen Abriss zu geben. Es geht ja am Ende immer um den sogenannten HR-Software-Stack. Ja, das heißt, wo fügen sich die einzelnen Systeme zusammen? Und jetzt bei dem, was ihr macht, ich bin jetzt parallel nochmal auf eurer Webseite, ihr habt eigentlich drei Funktionsbereiche dort stehen, People Strategy, Interns Recruiting und Talent Development. Wahrscheinlich würde man das jetzt schon als Talent-Management-Lösung bezeichnen, was ihr macht. Ja, du nickst, okay, dann halten wir das mal fest, Talent-Management. Jetzt haben wir ja weitere Funktionsbereiche im Unternehmen. Wir haben den ganzen Bereich Feedback und OKRs. Dann haben wir natürlich das, womit wir uns hier beschäftigen, Lernsysteme, also LMS. Und das sind ja schon mal zwei Verknüpfungen, plus natürlich die klassische ERP oder Personalverwaltungssoftware mit der digitalen Personalakte. Ja, das heißt, wo dann eben auch diese Dinge wieder reinfließen. Wie sieht das in der Praxis aus, aber auch in eurem Zielbild? Also wo seht ihr euch dort und mit auch welchen Softwarewelten müsst ihr euch noch verknüpfen, die ich jetzt gerade übersehen habe?
Also wir unterscheiden eigentlich so in drei Bereiche da. Das ist genau wie du es gerade gesagt hast. Also die klassische HR-Stammdatensoftware, sprich wo ich meine Personalakte habe, meinen Urlaub anmelde, meine Krankheitstage anmelde, wo auch Performance-Gespräche auch dokumentiert werden etc. Dann gibt es, wie du es auch gesagt hast, die LMSs, Learning Management Systeme. Neuerdings heißen sie ja LXP, Learning Experience Plattform. Also das sind Lernplattformen, wo Kurse, teilweise externe, interne, kombiniert, blended, sprich online oder offline, aber Kurse gemanagt werden und im Kurs Teilnahmen gemanagt werden. Und dann gibt es das dritte im Bunde ist das Applicant Tracking System, also sprich die ganze Verwaltung von offenen Stellen, offenen Positionen und die Kandidaten dafür. Typischerweise wird dann so ein ATS, so ein Applicant Tracking System, sowohl intern, also für die interne Stellenausschreibung und auch für die externe Stellenausschreibung angewendet, wo ich dann auf den Knopf klicken kann und in dem Moment wird sie dann extern auf die Website sozusagen, wird der Job gefeatured und andernfalls, wenn ich den Knopf nicht drücke, dann wird er nur intern für die Mitarbeiter im Intranet gefeatured. Und wir sehen uns genau in der Mitte von diesem Dreieck zwischen HR-Stammdaten, Learning und Applicant Tracking. Man kann jetzt das Applicant Tracking auch durch Projektmanagement oder OKR-Management, wie du es gerade auch genannt hast, sehen. Und wir sehen uns genau in der Mitte. Sprich, wir konsumieren Daten aus den internen Systemen, den HR-Stammdaten, wo typischerweise die Work History, sprich die interne Berufshistorie, aber eben auch die Kursteilnahme gespeichert wird. Wir konsumieren diese Daten und bauen daraus automatisch ein Ist-Profil des Mitarbeiters. Also wir brauchen erstmal ein sehr genaues, aktuelles Skill-Profil des Mitarbeiters. Das ist unsere erste Leistung, dass man wirklich mal von jedem Mitarbeiter ein sehr granulares, sehr spezifisches Ist-Skill-Profil erstellt. Und das machen wir eben aus diesen internen Quellen, die ich gerade genannt habe, aber eben auch, man muss dem Mitarbeiter die ganze Bandbreite geben, dass er auch die Möglichkeit, er oder sie die Möglichkeit hat, seinen selbstgeschriebenen CV hochzuladen oder sein LinkedIn-Profil oder sein Xing-Profil. Und das Ganze reichern wir dann an durch eben die Abteilungsinformationen, um eine möglichst hohe Spezifizität der Mitarbeiter-Skills zu erreichen. Und dann brauchen wir eben diesen Orientierungspunkt zu, okay, wo muss ich mich ganz, ganz feingranular hinentwickeln? Und da konsumieren wir als Software eben die internen Stellenausschreibungen oder allgemein die Stellenausschreibungen, die Projekte, die dann sozusagen als eine Art Sollprofil, aber eben auch, wenn es die noch gibt, die Jobarchitektur, die Jobprofile, sprich die Rollen, auch diese Rolleninformationen konsumieren wir Dabei reicht auch einfach nur der Titel der Rolle, weil wir diese Jobrollen in unserer Datenbank kennen. Das heißt, wir wissen für den Electrical Engineer, wissen wir exakt, welche Skills gefordert sind. Das heißt, wir konsumieren alle Daten und das System reichert dann aus dem sozusagen antrainierten Skillwissen, nenne ich es mal, die Daten auch an, um diese Spezifizität zu erreichen. Das heißt, wir konsumieren die Mitarbeiterdaten, um das Ist-Profil zu erstellen, und dann konsumieren wir eben die Job- und die Projektdaten, um das Soll-Profil zu erstellen, und dann konsumieren wir natürlich auch die Kursdaten, um eben diese Kurse, um Kurse vorzuschlagen, aber eben gleichzeitig, um dem Unternehmen zu sagen, hey, ihr habt jetzt hier folgende Skillbedarfe aus all euren Jobs und Projekten, die eure Mitarbeiter noch nicht erfüllen und die ihr auch nicht trainiert. Sprich, euer Kursportfolio hat noch Lücken. Und wir können dem Unternehmen dann sehr granular aufzeigen, hey, ihr solltet noch Kurse nachsteuern aus folgenden Bereichen, Compliance oder irgendwelche Engineering-Protokolle. Es gibt wahnsinnig spezifische Engineering-Weiterbildungsangebote, die auch als Blended Learning-Kurs angeboten werden. Das heißt, wir etablieren uns auch ein bisschen fast als sozusagen Aggregator von sämtlichen Kursangeboten, um dann den Unternehmen zu sagen, welche Kurse für ihre Belegschaft die besten sind.
Aber das übergebt ihr dann letztendlich an das LMS, oder nein, ihr schlagt sozusagen dann die Lerninhalte vor und versucht es dann zu matchen mit den im LMS abgespeicherten, oder habt ihr da auch sozusagen eine Verbindung zu offenen Kanälen, ob das jetzt ein YouTube ist oder LinkedIn Learning und so weiter?
Genau, wir haben die Verbindung zu diesen typischen Lernplattformen. Das Unternehmen muss die natürlich lizenziert haben. Das heißt, das ist quasi, wir konsumieren im Endeffekt das Kursangebot, das das Unternehmen für sich lizenziert hat, und sämtliche Kurse, die wir dann für diese sehr granularen Skills vorschlagen, wenn der Mitarbeiter so einen Kurs sieht, dann klickt er auf den Kurs und landet dann auf der Lernplattform. Das heißt, wir ersetzen keine Lernplattform, sondern wir sind ein Aggregator, der sozusagen sehr spezifisch und personalisiert diese Kurse dem einzelnen Mitarbeiter ausspielt, weil wir eben sagen, lieber Mitarbeiter, wir kennen dein Skillprofil so genau wie kein anderer, und wir kennen die Skillbedarfe der ganzen Projekte und Jobs sehr genau, und wir zeigen sie dir. Und das Skill Delta, sprich, dass die Differenz zwischen den Bedarfen der dir vorgeschlagenen Projekte und deinem Skillprofil, dieses Skill Delta, dein Skill Gap, das können wir adressieren durch folgende Kurse, die wir dir aus dem ganzen Kursangebot deines Unternehmens vorschlagen. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das typische Kursportfolio eines großen Unternehmens von jetzt 3000 Mitarbeitern, also so ein Unternehmen hat heutzutage zwischen 20 und 40.000 verschiedene Kursangebote lizenziert. Von LinkedIn Learning und Udacity und Udemy und Coursera und U4i und edX und Good Habits und was es alles gibt. Und diese 20 bis 40.000 verschiedene Kursangebote, der einzelne Mitarbeiter kann die sich gar nicht mehr durchklicken. Und vor allem, bei welchem Anbieter starte ich und welche Skills brauche ich überhaupt? Und deswegen braucht es diese Aggregation, die dann den Mitarbeiter aufbereitet für dein nächstes Projekt. Hast du folgendes Skill Gap? Und genau folgende drei Kurse sind dafür die relevantesten.
Aber für diese Zuordnung, dann geht er ja schon in gewisser Weise in Konkurrenz zu bestimmten Layern, die jetzt sozusagen letztendlich auch durch AI versuchen, die Summe der im LMS oder im Web, sprich durch YouTube, frei verfügbaren Inhalte sozusagen für den einzelnen oder für den einzelnen Skillpfad zu kuratieren, nicht? Also da besteht dann schon eine gewisse Konkurrenzsituation zu diesem Typus von, nennen wir sie mal AI-driven LMS-Anbietern.
Ja, also es gibt einen gewissen Overlap. Ja, es gibt einen gewissen Overlap, aber Overlap, wir glauben, ne, dass genau dafür Platz ist, ne, für diese sozusagen karrierebasierte, personalisierte Aggregation für den einzelnen Mitarbeiter. Und dann sozusagen ist so eine Learning Experience Plattform, die beschäftigt sich wahnsinnig damit, sozusagen auch dem Kursanbieter, sprich auch sozusagen für das interne Kursmanagement, das diese ganze Erfahrung noch einfacher zu machen. Und wir sehen einfach, wie es ist ein wahnsinniger Mehrwert, wenn wir unsere Skills dann, also wir arbeiten da teilweise mit diesen LXP, mit diesen Learning Experience Plattformen zusammen, wo wir dann unsere Skill-Datenbank sogar in diese LXP-Datenbank reinfüttern und übergeben, weil wir eben viel feingranularere Skills vorhalten und damit eigentlich dieses LXP anreichern. Das heißt, wir sehen eigentlich eine Daseinsberechtigung für beides parallel.
Nee, ich sehe das sogar positiv, das war jetzt keine Kritik, ich sehe es sogar positiv, nicht, weil für viele LMS-Anbieter, also nicht jeder LMS-Anbieter will ja sozusagen nochmal diesen AI oder diesen KI-Layer nochmal abbilden. Ne? Das heißt, da könnt ihr ja letztendlich ja auch ein nützliches Add-on sein oder ein Bindeglied eben. Und das ist ja letztendlich dann auch sehr unternehmensspezifisch, nicht? Welche Software-Stack jetzt eingesetzt wird, nicht? Welche Systeme was liefern. Nochmal zu den Skill-Profilen. Welche Rolle spielen denn dabei eigentlich? Es gibt ja so riesige Skill-Datenbanken, glaube ich, auch von der EU gibt es da irgendwie ein Projekt, weiß aber nicht genau, wie das heißt. ESCO, welche Rolle spielen die eigentlich? Einmal bei euch im Use Case, aber auch mal losgelöst von eurem Angebot.
Genau, also das sind so diese zwei Go-To-Skill-Kataloge, die viele nutzen. Das ist ESCO von der EU und das ist ONET, das ist vom US Department of Labor. Also das sind tolle Datenbanken, aber eben genau in der Unternehmensrealität sind diese Datenbanken zu generisch. Sprich, die sind jetzt kann ich gar nicht genau sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Es sind ein paar Tausend, aber es sind eben nicht Zehntausende oder Hunderttausende verschiedene Skills. Und in unserer Erfahrung braucht man eine Granularität, um den einzelnen Ingenieur zu überzeugen, dass das Skillprofil wirklich für ihn oder für sie eine Relevanz hat, braucht man eine Granularität, wo die Skill-Datenbank Hunderttausende verschiedene Skills hat. Na, das sind sämtliche ISO-Zertifizierungen, IC-Normen, das sind technische Frameworks, das ist Kommunikation ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Na, es gibt so viele verschiedene Arten von Kommunikation. Es gibt Führungskommunikation, Vertriebskommunikation und solche Datenbanken wie jetzt ESCO hat jetzt sozusagen ein Skill für Kommunikation. Und da sagen wir eben, das ist ein guter Startpunkt und eine tolle Initiative. Und wir haben die am Anfang auch genutzt, aber die Spezifizität und die Granularität reicht für den Arbeitsalltag heutzutage einfach nicht mehr aus. Und da kommen wir eben rein. Das heißt, wir die stecken irgendwo in den Untiefen unseres Skill-Datenbank drin. Aber wir haben das angereichert durch Publikations- und Patentdatensätze, durch IHK-Datensätze und also durch sehr, sehr viele verschiedene Datensätze haben wir eine sehr hohe Spezifizität und Granularität in unseren Skills. Also Skill-Daten und auch Skill-Relationen, sprich, wie relevant ist das eine Skill zu einem anderen Skill? Das haben wir sozusagen über die letzten Jahre aufgebaut. Und das braucht es eben. Aber ja, also,
ja. Haben wir aber unternehmensübergreifende Daten haben wir auch Vorteile, nicht? Das heißt, wenn ich jetzt nochmal in das Szenario reingehe, wenn ihr jetzt 10 Unternehmen aus der ähnlichen Branche habt, dann kann ja jedes Unternehmen auch von diesen übergreifenden Daten profitieren, nicht? Weil ich kann ja zum einen Lücken erkennen, wo habe ich eigentlich Skill-Lücken. Inwiefern wird das jetzt in eurer Software auch natürlich anonymisiert? Ja, völlig klar, aber inwiefern kommt das zum Tragen? Das heißt, inwiefern kann ich als Unternehmen, was eure Software nutzt, davon auch profitieren aus möglichen Karrierepfaden oder Kompetenzprofilen oder aus Skill-Lücken?
Ganz genau. Also wichtig ist eben, dass ein Skill bei uns sozusagen, und also ich will jetzt gar nicht so sehr auf uns eingehen, sondern ich, also im Allgemeinen, wichtig ist, dass ein Skill einfach ein Datenobjekt ist, das eben auch jetzt wird es leider ein bisschen technisch, aber dass seine Repräsentation ändern kann. Sprich, wenn ich das Skill, jetzt nehme ich mal irgendeins, ich nehme jetzt mal was ganz, ganz Einfaches, wenn ich das Skill Automotive Engineering in meinem Unternehmen Car Engineering oder ich weiß nicht, Passat Engineering nenne, also irgendeine spezielle Marke, dann darf sozusagen, dann muss dieses Skill wissen und im Hintergrund gespeichert haben, ich bin das Skill Automotive Engineering im allgemeinen Kontext. Das heißt, das Skill muss vergleichbar sein. Und das schaffen wir, indem wir eben sozusagen jedes Skill als Datenobjekt sehen, das immer mehr Daten auch für sich selber sammelt und die verschiedenen Repräsentationen in verschiedenen Unternehmenskontexten und Industriekontexten etc. kennt. Sozusagen im Unternehmenskontext jetzt ist es genau wie du sagst, wie lernen wir neben diesen ganzen IHK-Katalogen? Wir lernen von unseren Kunden. Und unsere Kunden unterschreiben tatsächlich in unserem Lizenzvertrag, dass sie, also wir analysieren fortlaufend ihre Daten und generieren aus den Kundendaten auch kundenspezifische Skills. Diese Skills, die bleiben auch erstmal nur beim Kunden, aber das System darf sozusagen diese Skill-Information anonymisiert, genau wie du sagst, für sich benutzen, um in öffentlichen Kontexten selber danach zu suchen und sodass wir, wenn wir ein Kunde zufällig eine ganz neue Technologie benutzt, die wir noch gar nicht kennen, dass wir diese Informationen sozusagen im Hintergrund verarbeiten und jetzt dann in öffentlichen Kontexten wie so eine Art so explizite Stecknadel im Heuhaufen-Suche starten können. Hey, diese Technologie haben wir jetzt beim Kunden X gehört. Gibt es irgendwo da draußen eine Erwähnung von dieser Technologie? Aha, ja, wir haben sie gefunden. Dann dürfen wir dieses Datum nutzen und allen anderen Kunden ausspielen. Und also das ist ein ganz wichtiger Effekt, dass wir sozusagen von jedem Kunden neue Technologien lernen dürfen, aber eben nur anderen Kunden ausspielen dürfen anhand von Daten, die wir dann in öffentlichen Kontexten gesehen haben. Und so funktioniert dann auch diese Granularität und Aktualität von Skills.
Ab welcher Unternehmensgröße ist das, was ihr macht, aktuell sinnvoll einsetzbar von den Anforderungen, auch von den Anforderungen, ein solches System im Unternehmen zu etablieren und zu bedienen und auch, ohne jetzt über Preise zu sprechen, auch dann letztendlich vom Preismodell?
Also wir orientieren uns gerade an Unternehmen, ich sag jetzt mal tatsächlich schon bis ab einer Größe von 700 bis 1000 Mitarbeitern. Also wir waren etwas in größeren Unternehmensgrößen bis dato unterwegs, merken aber einfach in den letzten 2, 3, 4 Monaten also mehr und mehr Anfragen aus dieser Größe von 700.000 Mitarbeitern plus. Und da gibt's eigentlich zwei Ansätze. Ansatz Nummer eins ist, das ist ein Unternehmen, das sagt, hey, ich habe noch gar nichts. Also ich habe kein HR-System, ich habe keine Daten. Helft mir bitte, ein System aufzusetzen, das für mich Sinn macht. Und da können wir ein bisschen was mitbringen. Und da sind wir jetzt eigentlich in so einer Art ja, partnerschaftlichem Verhältnis, wo wir Empfehlungen aussprechen, wie ein sozusagen solides, aber auch schnelles System einsetzbar gemacht werden kann. Und dann gibt es manche Unternehmen, die sagen, ich habe jetzt genau ein so großes Transformationsthema vor der Brust. Ich habe einen neuen Geschäftsbereich, den ich gerade aufbaue und ich finde einfach die Mitarbeiter nicht und ich muss jetzt vorhandene Mitarbeiter schnell umschulen und ich habe zwar kein HR-System, aber bringt bitte einfach euer System jetzt mit und arbeitet ganz ohne irgendwelche internen Daten. Und auch das machen wir, weil wir eben die Mitarbeiterlebensläufe oder die externen Profile nutzen können, aber eben auch eine Möglichkeit haben, dass wir ganz ohne Daten sehr granulare Profile in kurzer Zeit für den Mitarbeiter umsetzen können. Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass das typische Mitarbeitergespräch, hey, was hast du für Skills, möglichst schnell und einfach zu digitalisieren. Das haben wir umgesetzt. Das heißt, durch ein paar Fragen das Mitarbeiterprofil in der App abfragen zu können. Das können wir da auch. Und dann arbeiten wir ganz ohne Kontext der internen HR-Systeme, sondern arbeiten nur mit den Ist-Profilen des Mitarbeiters, die sozusagen in der App vom Mitarbeiter selbst generiert wurden und dann eben durch Soll-Profile, die von Führungskräften dann angelegt wurden und da können wir auch sozusagen anreichern, die Führungskraft tippt nur ein an Stellen Titel ein und es werden dann automatisch die Stellendaten, sprich die Beschreibung und die Skills durch das System ergänzt aus unserer Datenbank. Das kommt so ein bisschen auf den aktuellen Bedarf des Mittelständlers an, der Mittelständler, der sich langfristig so aufstellen will, dass das sozusagen Retention, sprich Mitarbeiterbindung, jetzt gerade ein großes Thema ist und dazu ein langfristiges System gebraucht wird, oder ein Mittelständler, der jetzt gerade in einer großen Transformation ist. Wir sehen es zum Beispiel in Automobilzulieferern, die jetzt gerade wahnsinnig spannende Transformationsthemen vor der Brust haben und das begleiten wir. Also da sehen wir mehrere Use Cases im Mittelstandsbereich.
Hans, habe ich irgendetwas vergessen, dich zu fragen, was du inhaltlich hier meinst, noch loswerden zu müssen, damit wir das Thema auch wirklich jetzt abschließend nicht, aber einigermaßen gut angerissen haben?
Aber es gibt sehr, sehr viel zu diskutieren und anzureißen. Vielleicht noch ein Thema, das wichtig ist, wenn man so ein System aufsetzt, ist wirklich das ganze Thema Datenschutz, das heißt DSGVO-Konformität. Jetzt kommt im nächsten Jahr eine neue KI-Gesetzgebung im Rahmen von EU-Regularien und dass man da wirklich auch die Anbieter drauf challenged und sagt, hey, wie geht ihr mit DSGVO-Konformität, EU-Standardvertrag, neue KI-Regularien um? Und da kann es keine Ausreden geben und das muss man sehr transparent auch sich erklären lassen können. Vielleicht noch einfach zum Abschluss einfach nicht mehr sozusagen mit dem Handzettel durchs Werk laufen und die Mitarbeiter fragen, was sie können, sondern das Ganze kann man digital abbilden. Da gibt's wirklich tolle Lösungen und wir mischen da auch mit. Das heißt, lieber sozusagen die Skills direkt digital abfragen und nicht mehr mit dem Handzettel.
Super. Und ich glaube, ihr habt auch auf der Webseite ziemlich viel Wissen auch aufbereitet, habe ich ein paar hier gesehen. Werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ihr habt auch, glaube ich, ein eigenes Podcast, aber zumindest bloggt ihr hier sehr viel. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Ressource auch. Hans, es war mir ein Vergnügen. Es war zu kurz, wie immer. Aber ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit nehmen konntest.
Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Andreas.
Das war unser letzter Podcast in diesem Jahr. Wir haben heute gesprochen mit Hans Aderholt, dem Gründer und Geschäftsführer von Cobrainer. Ich sage wie immer herzlichen Dank, dass ihr reingehört habt und freue mich auf das neue Jahr und weitere spannende Gespräche hier im Upskill Podcast. Viel Grüße aus Berlin, sendet der Andreas.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.